Fluktoplasma ist der Titel. 5 Jahre ist es alt und Nina Reibrich und dann die Nien sind hier im Studio. 5 Jahre Fluktoplasma, wie feiert ihr das?
Also wir feiern das erstmal mit einem fetten Programm. Es wird eines der größten Programme sein, die wir dieses Jahr haben. Also wir haben ca. 70 Veranstaltungen. Ein paar Veranstaltungen sind noch nicht auf der Homepage. Mhm. Die werden noch kommen. Also da sollten einige Leute regelmäßig also auf die Homepage mal gehen. Und wir werden es feiern, indem wir uns versuchen, noch direkt in die gesellschaftlichen Probleme wieder hineinzuschmeißen. Das, so wie jedes Jahr versuchen wir das zumindest.
Unser Titel dieses Jahr ist Recharge Resistance. Und neben Recharge, also auftanken und die Frage, wie können wir uns wieder Kräfte sammeln für eine Stärke der Rechte in Deutschland und Europa, ist natürlich Resistance, also der Kampf, auch ein Motto des Festivals. Wir werden auch einen Boxkurs haben mit Ibrahimo Alberto im Museum am Roten Baum und verschiedene kämpferische Ansagen an Demokratiefeinde und RassistInnen, SexistInnen und alle anderen, die glauben, Menschen müssten diskriminiert werden, weil sie anders sind als sie selbst.
5 Jahre, lass uns mal historisch rangehen. Ne? Ihr macht das jetzt das 5. Mal. Das heißt also, ihr fußt ja auch auf eine Erfahrung, die sich einbettet in eine Gesellschaft, die in 5 Jahren ja auch sich massiv bewegt hat. Was würdet ihr sagen, wie sind denn sozusagen gesellschaftliche Entwicklungen und Entwicklung des Festivals einhergegangen?
Vielleicht fange ich ein paar Mal kurz an. Also das Festival, die Idee hatten wir 2019 fürs Festival und 2020 war die erste Ausgabe und wir waren mitten in George Floyd, mitten in Corona und in den Protesten, ich nenne es mal ImpfgegnerInnen so. Es ist so, wir haben angefangen 2020 und es war eine ganze Welle von anti-asiatischem Rassismus. Es war, während wir gearbeitet haben, hatten wir auch stellenweise Beschimpfungen bekommen auf dem Weg ins Büro hin und Corona. Wir waren mitten in den Repräsentationskämpfen. Das bedeutet, die Frage von insbesondere rechte Mord-, Brand- und Terroranschläge, die Betroffenen, dass sie sozusagen nicht nur gesehen werden, sondern Teil eines Diskurses werden, eines gesamtgesellschaftlichen Diskurses. Hanau, Halle, das war alles innerhalb dieser Zeit. Und es war sehr zu Beginn sehr wichtig, dass wir uns um Repräsentationen in der Kulturwelt und in der Gesamtgesellschaft und den Interaktionen, die dadurch entstehen, also dass wir uns da reinschmeißen. Das waren die ersten 2 Jahre auf jeden Fall, ja.
Und vielleicht kann man sagen, dann über die Jahre war das, haben wir wirklich jedes Jahr auch experimentiert mit diesen Fragen zwischen Repräsentation, Ästhetik einer postmigrantischen Gesellschaft, dem Aufbau einer Institution als einem politisch und künstlerischen Festival und haben uns bewegt von dem Schmerz, der Wut hin, aber auch zu Utopien, haben das 3. Jahr war unter dem Schlagwort Utopie und es wurde im mal mehr, mal weniger in Community-Bereiche, in Safe Spaces experimentiert, dann mit Brave Spaces. Und wir sind eigentlich jetzt an so einem Punkt, an dem wir sagen, ganz viele Diskurse, mit denen wir gestartet sind, möchten wir irgendwie nochmal überprüfen. Und wir möchten sie gerade auch in einem Kontext von, sagen wir mal, wenn du gesagt hast, wir haben mit George Floyd angefangen, so angloamerikanische Diskurse, die wir in den europäischen Kontext einbetten möchten, wo auch Fragen eines Rassismus gegenüber OsteuropäerInnen eine große Rolle spielt, aber auch Nachkommen von GastarbeiterInnen, zum Beispiel aus Griechenland oder Italien. Also die Frage, wer wird eigentlich als weiß gelesen und wie und warum und wie diskutieren wir Rassismus aus Deutschland heraus, wenn wir zum Beispiel auch einen antislawischen Rassismus eigentlich benennen müssen und wir aber mit angloamerikanischen Diskursen agieren. Und das sind so Fragen, denen wir uns zunehmend widmen. Wir haben auch dieses Jahr als Verein Fluxus Quadrat eine Konferenz zu dem Thema gemacht und das wird sich auch im Festival weitertragen. Wir haben eine Panel-Diskussion mit Kuba Schreder aus Polen und Eva Majewska und Gabriel Schimmeroth vom Museum am Roten Baum, wo es um so im Verhältnis sozusagen polnische und deutsche Diskurse im institutionellen Arbeiten unter rechtsextremen Regierungen geht. Wir haben aber auch am Freitagabend eine Podiumsdiskussion mit Isabel Stahl und Franz Knoppe, wo es um deutsche Kontexte geht, wie, was passiert, wenn Rechtsextreme in Verwaltungen mit drin sitzen, wie können sich Institutionen, aber auch Verwaltungen stärken gegen diese Angriffe. Und also eine Frage auch, Diskussionen, die wir in Hamburg führen, in welchem Kontext sind die eigentlich eingebettet?
Also vielleicht auch nochmal so zurückzukommen auf die Frage, was für eine Entwicklung hat es das gegeben in diesen 5 Jahren? Also wir haben, also wenn man das jetzt irgendwie so vielleicht so idealtypisch mal sagt, wie wir begonnen haben, wir sind mit einer These des Pluralismus reingegangen. Also wir haben gesagt, so, das ist eine plurale Demokratie, da müssen wir hinein. Also da müssen wir, und die in dieser Kulturwelt, in dieser Stadt, in dieser Bundesrepublik, da müssen wir die pluralen Perspektiven aufzeigen. Jetzt, glaube ich, in den Jahren fragen wir uns, was kommt nach dem Pluralismus? Also die Frage ist nur, dass alleine Existieren paralleler pluraler Perspektiven, das Aufzeigen, das reicht noch nicht. Die Frage ist, was ist sozusagen das Postplurale? Also so, und seit einigen Wochen beschäftigt uns auch, und das wird sich wahrscheinlich auch, wenn man das Programm vom diesjährigen Festival auch nochmal sich anschaut, die Frage, was macht es mit einem Europa und insbesondere in Deutschland, was so stark vom Nationalsozialismus geprägt ist, sozusagen postnationalsozialistisch ist, aber auch postsozialistisch ist, also so stark in der Auseinandersetzung mit dem Sozialismus auch beschäftigt ist, also so egal in den unterschiedlichsten Formen, dann aber auch postkolonial ist und postmigrantisch gleichzeitig. Und was diese Spannungsfelder mit diesem Land machen, also mit den Menschen machen und was es dann auch bedeutet, Homogenisierungseffekte, also zum Beispiel, also weil diese Spannung für viele Leute ganz bestimmt nicht leicht zu ertragen ist, dieser Backlash kommt, dieser Drang, eben halt diese Spannungsfelder zu reduzieren und Homogenisierungseffekte zu produzieren, sei es durch das Erstarken der Rechten.
Mhm. So eine Art Wechselwirkungsbeziehung von Gegenbewegung, progressiv und reaktionär, wenn man so möchte, ja, ne, die man erstmal attestieren kann. Es gibt ja einen großen Gap zwischen dem, was so in linken Szenen passiert oder in kulturellen Szenen und was so mainstream-gesellschaftlich passiert, wenn man dann nochmal guckt, was zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland noch für Gegensätze herrschen, so in diesen politischen Gesellschaften, die gerade sich so eigentlich verschärfen, wenn man so möchte. Weil ich glaube ja immer, dass das, was wir jetzt sehen, war schon da. Es bricht bloß auf. Wir haben einen viel klareren Blick auf einen rechten Teil einer Gesellschaft, seitdem es die AfD gibt. Vorher war das nicht so diagnostiziert oder sichtbar, nur für Soziologinnen oder sowas. Ne? Jetzt ist es für jede Person zu erkennen.
Ja, absolut, weil das Potenzial der 30% ist natürlich die Mitte-Studie. Das gibt es schon seit den 2000ern, glaube ich. Ja. So, das wissen wir, dass das eigentlich ein Potenzial von irgendwie circa 30-33% hat, ein Wahlpotenzial für eine rechte Partei. Und das sehen wir natürlich jetzt gerade in diesem Jahr absolut deutlich, dass dieses Potenzial voll ausgeschöpft wird. Mhm. So, aber vielleicht noch einmal so zurückkommen, es geht uns nicht nur, dass es die Homogenisierungseffekte aus einem rechtsextremen, rechtskonservativen Spektrum kommt, dass durch diese Homogenisierungseffekte von irgendwie einer also einheitlichen Identität, die finden wir mittlerweile parteiübergreifend und in der Mitte, also gerade und auch in linken Spektren, finden wir eine Homogenisierungseffekte in den Communities zu sagen, meine Meinung ist das, was zählt und nichts anderes zählt. Mhm. Und da finden wir schon als FestivalmacherInnen sind wir dazu auch verpflichtet, plurale Perspektiven zu zeigen und die Interaktionen, sodass wir schon von vornherein eigentlich gesagt haben, wir sind nicht HelfershelferInnen der Durchsetzung also individueller Meinungen, sondern es geht um das Plurale.
Wobei, ich fand das ganz schön, dass dieses Plurale also definiert als sozusagen nebeneinander kann ganz viel existieren und das ist schon ein Wert an sich. Mhm. Das ist ja auch eine schöne Idee, aber ihr habt ja schon durchblicken lassen, dass sozusagen die Frage ist ja, wo findet Interaktion statt und ja. was ist der Effekt daraus und nicht nur, dass irgendjemand sagen kann, ich bin halt genau das und von mir gibt es nicht viele oder schön, dass ihr anderen auch da seid oder sowas. Ne? Also das ist, finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz. Und wie schafft man dann diesen Austausch? Ich meine, ihr habt es mit dem Diversity Ost-West schon angefangen im Frühjahr, wenn man so möchte. Also das eben angesprochene, diese Tagung. Ihr habt über 5 Jahre so eine Genese beschrieben, wie sich die Idee entwickelt hat und Schwerpunkte sich gesetzt haben innerhalb des Fluktoplasma-Festivals. Wie schafft man denn eine Kontinuität und eine Kommunikation zwischen diesen zeitlich und örtlich unterschiedlichen Events?
Also zum einen glaube ich einfach mal, sind wir davon überzeugt, dass Kunst diese Kommunikation herstellen kann und Festivals überhaupt mal Räume vielleicht schaffen können, auch unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Das ist sozusagen überhaupt die Grundidee dessen, was wir tun, glaube ich. Und dann ist natürlich einfach das Festival jedes Jahr auch einfach als eine Form zu sehen, das, was nach außen sichtbar ist. Aber dahinter arbeiten wir ja ganzjährig an Beziehungen. Wir machen eben sowas wie eine Konferenz zwischendurch. Wir machen Begegnungen, wir besuchen andere Orte, wir tauschen uns aus. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die in diesem ganzen Kunst- und Kulturbereich manchmal so, auch gerade in der Förderlandschaft, manchmal sehr schwierig zu argumentieren sind. Das Sichtbare ist natürlich das, was dann am Ende sozusagen fotografierbar und abrechenbar ist und wo FörderInnen auch sagen können, da steht jetzt mein Logo drunter und das ist super. Aber diese ganze Arbeit, die dahinter steht, in Diskussionen mit Menschen gehen, auch in schwierige Diskussionen teilweise. Wir haben schon gesagt, wir haben 5 Jahre auch experimentiert. Wir haben mit verschiedenen Formen von Jurys experimentiert, von Teamkonstellationen, von wie kollektiv wollen wir eigentlich so ein Festival leiten, was ist möglich, was ist Wunschtraum. Und das sind alles Formen, die ja reingehen in die Frage, wie bauen wir belastbare Beziehungen. Das ist ein Begriff, den klauen wir so ein bisschen von Danilo Staroster, der ja mit uns gemeinsam diese Diversity Ost-West-Konferenz im Juni gemacht hat, wo du auch dabei warst. Und das ist, glaube ich, so ein Begriff, der uns seitdem sehr beschäftigt und begleitet, weil das ist, glaube ich, woran wir einfach auch schon auch vor Fluktoplasma immer gearbeitet haben. Der Frage, wie können wir miteinander diskutieren in einer Differenz, aber auch in entscheidenden Momenten zusammenstehen. Und wie können wir da aber auch sozusagen, an welchen Stellen müssen wir sozusagen nach außen eine Einheit vielleicht gestalten, aber innerlich debattierfähig bleiben, ohne eben diese Homogenisierungsprozesse zu unterstützen und zu sagen, die Community ist das und spricht immer so.
Und gleichzeitig, wenn es die Frage so, das ist ja die strukturelle Frage und dann auch die inhaltliche Frage, wie wir es hinbekommen. Wir haben die ersten 4 Jahre sehr hart daran gearbeitet, wie kriegt man eine pluralistische oder ich nenne es so plurale Jury, die antirassistisch arbeitet, hin. Und es hat Jahre gedauert, wir haben jetzt wir versuchen eine multiperspektivische Jury zu haben. Wir haben gemeinsam eine Qualitätsmatrix für Ästhetik und aber auch des Inhaltes erarbeitet. Und das war wirklich sehr, sehr viel Arbeit, auf dessen Basis wir sozusagen überhaupt fähig sind, entscheiden zu können, zu sagen, das ist im Rahmen das, was wir können, gut. Also so, das ist also die Frage von nicht nur das Aufzeigen von Perspektiven, sondern auch schon, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner konservativer Turn, den wir jetzt gerade haben, aber die Frage, die Auseinandersetzung, auf welchen Werten wir uns berufen, wenn wir über Pluralismus sprechen, ist das, und da kamen solche Sachen wie, es ist toll, eine Stärke in einem Projekt zum Beispiel zu haben, was absolut eine Radikalität hat, zu sagen, ich möchte nicht diskutieren. Das kann Platz bei einem Festival haben. Und dazu muss man aber ein Gegengewicht setzen in einem Festival und sagen so, aber jetzt brauchen wir Gesprächsräume, denn das ist sozusagen nur ein Beitrag davon. Also dadurch ist in den letzten Jahren die Frage entstanden eines antirassistischen, aber auch antisemitischen Kuratierens und des Produzierens. Was braucht es das? Und daran arbeiten wir seit einigen Jahren. Die Frage, wie kriegen wir das hin? Und dann müssen wir auch auf unterschiedliche, ich nenne es mal, dann Communities dann on, oder Milieus oder auch Individuen auch sprechen. Also so, ich glaube, dass eine Person, die Hanau überlebt hat, was völlig anderes braucht, also in der Kulturarbeit, in der Kunstarbeit, als eine Person, zweite oder dritte Generation studierte Person, People of Color, die aber schon ganz andere, ich nenne es mal, Forderungen hat. Und dies aber miteinander auseinander, in einem Festival miteinander in Kontakt bringen zu lassen, miteinander diskutieren zu lassen, das ist innerhalb des Erstellen eines Programms für uns in den letzten Jahren sehr wichtig gewesen.
Die letzten Worte galten so ein bisschen der Idee, wie entsteht so ein Programm? Und dafür habt ihr ein Kuratorium. Und wie entsteht denn so ein Programm?
Also seit dem ersten Jahr haben wir jedes Jahr einen Open Call, den wir unter einem Thema veröffentlichen, im Frühjahr des Jahres jeweils, wo sich wirklich jedes Jahr immer mehr Leute bewerben. Dieses Jahr hatten wir knapp 180, glaube ich, Bewerbungen. Und dann werden diese in einer multiperspektivischen Jury diskutiert. Und zwar läuft es so, dass jedes Jurymitglied erstmal Punkte vergibt und dann setzen wir uns zusammen und gucken, okay, wer hat jetzt, macht das Rennen. Und dann geht sozusagen der inhaltliche Gestaltungsprozess los. Okay, jetzt haben wir sehr viele verschiedene Projekte genommen, die wir alle überzeugend und toll finden. Und wie bauen wir die zusammen? Was fehlt uns da noch? Welche Perspektiven, welche Themen? Gerade weil wir uns ja jedes Jahr auch einem Thema widmen, was möchten wir dazu noch reinbringen? Und das ist ein sehr großer kollektiver Netzwerkprozess. Also da werden JurymitgliederInnen wieder befragt. Dieses Jahr war es Lea Wohl von Haselberg oder auch Linhan Ballard-Bad-Hellbock vom Savvy Contemporary in Berlin. Popo Fun, Filmemacher, war noch dabei und Ferdous Adda, die jetzt schon zum zweiten Mal in unserer Jury war, die sozusagen nochmal ganz unterschiedliche disziplinäre Perspektiven mitbringen, also Theater, Film, bildende Kunst, aber auch sehr teilweise auch verschiedene aktivistische Kontexte mitbringen. Und dann haben wir ein größeres Team, was immer auch noch Ideen mit reinbringt und mitkuratiert. Dann haben wir natürlich über unsere Jahre Netzwerke und Ideen aufgebaut, die dann alle mit reinfließen. Und so versuchen wir dann, ein möglichst großes Programm zu bauen.
Vielleicht aber auch da nochmal hinein zu grätschen bezüglich, warum das so wichtig ist, dass wir ein zweiteiliges Verfahren haben, wie so ein Programm steht, also entsteht, ist, wir haben einen Open Call und eine Jury, weil es eine Gefahr gibt, wenn man kuratiert. Und zwar, dass man irgendwann nur noch seine eigenen Freundinnen kuratiert. Mhm. Und das war von vornherein ab Jahr 1 uns total wichtig, dass das nie passieren darf. Also es, der Open Call schützt uns auf einer gewissen Art, immer nur die gleichen einzuladen und sehr schnell die Perspektiven zu vergessen, vielleicht auch jüngere Leute, also die nicht unser Alter sind, dass wir sie eben halt sehen können. Das ist, deswegen ist es total wichtig. Der zweite Teil bezüglich einer Jury, es ist dann total wichtig, dass eine multiperspektivische Jury ins Diskutieren kommt. Also um überhaupt, also diese unterschiedliche, also unterschiedlichen Perspektiven, also einerseits also, aus also Off-Color, jüdische Perspektiven, queere Perspektiven müssen an einem Tisch sitzen und darüber diskutieren und zu einem Konsens kommen. Und diese Form des der Konsensfindung, die, dann haben wir ja wirklich jahrelang gearbeitet, um Formate zu finden, weil es uns total wichtig ist. Es ist uns in den ersten Jahren auch total um die Ohren geflogen und wir haben jedes Jahr dran gefeilt, wie wir Verfahren finden der Konsensbildung. Und das schützt uns auch. Wir haben extra in diesem Verfahren haben wir nicht eine, also sozusagen eine, ich nenne es mal gleichberechtigte Stimme. Also es bedeutet, wir entscheiden zwar mit, aber wir sind nicht die Chefs dieser Diskussion. Und das ist total wichtig, um uns auch zu, ja, also so, also egal, ist es ein freies Szenefestival, haben nicht die mega Ressourcen oder so, aber trotzdem brauchen wir Momente, dass uns nichts macht oder Ressourcen korrumpiert. Und das haben wir von vornherein versucht zu installieren damit.
Mhm. Ist ja auch immer eine Aussage über diejenigen, die bestimmen, was das Programm ist, was da zu sehen, zu hören und zu lernen ist. Ne? Also das hat ja sehr viel mit einer individuellen Sicht auf Kunst oder Schwerpunkte, die gesellschaftlich wichtig sind oder sowas zu tun. Also finde ich interessant, wie dieses alternierende System sich dann darstellt. Wie schafft, also habt ihr quasi auch für das Kuratorium dann so eine Art Ausschreibung oder wie erneuert sich dieses Gremium?
Nee, das ist tatsächlich, da suchen wir gemeinsam Personen und auch da haben wir in den 5 Jahren verschiedene Sachen ausprobiert. Also wir hatten Jurys, die waren mehr künstlerisch besetzt, es gab Jurys, die waren mehr identitätspolitisch besetzt und ich glaube, was uns dann mit der Zeit einfach extrem wichtig wurde, ist zu sagen, wir möchten eine Jury, die fachlich auf einem ästhetisch-kulturellen Level mit uns diskutieren kann, die aber eben auch verschiedene Perspektiven und die diesen Ansatz der multiperspektivischen Debatte mit uns teilen. Und da tatsächlich, das suchen wir uns aus mit Leuten, wo wir das Gefühl haben, da können wir gut miteinander diskutieren. Nicht Leute unbedingt, die gleiche Meinung wie wir haben, gar nicht. Sondern auch, teilweise sind es auch kontroverse Diskussionen. Aber die Frage ist, gibt es eine fachliche Expertise zu einer deutschen Kulturlandschaft? Gibt es eine fachliche Expertise zu einem bestimmten Disziplin? Und gibt es eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen zu Repräsentationspolitik und einer antirassistischen Kulturarbeit, sage ich mal? Das sind so die 3 Kernaspekte, die uns dabei wichtig sind.
Mhm. Und deswegen, weil du ja auch gerade sagst, Multiperspektivität, was einfach dieses für uns einfach sehr wichtig bei diesem Festival ist es war uns dann relativ klar, es gibt, es dürfen keine Menschen sein, die nur sozusagen für ihre eigene Community oder ihren eigenen politischen Kampf kämpfen. Es müssen Leute sein, die einen Blick oder ein Gefühl haben, dass da noch, also dass Brücken gebaut werden müssen. Und das können die unterschiedlichsten Formen, Ausformen sein oder Strategien. Aber wir brauchen Menschen, die eine Lust empfinden der Konsensbildung.
Und ich glaube, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, ist die konkrete Übersetzung dessen, was wir vorher theoretisch diskutiert haben. Dass wir nämlich die Erfahrung gemacht haben, in dem Moment, in dem wir Leute in die Debatte miteinander bringen, die auf eine klare Haltung von das ist meine Community und dafür kämpfe ich, was total berechtigt ist. Aber in dem Moment, in dem wir sagen, unser Ziel ist ein gemeinsames Festival, wird es schwierig, noch in eine konkrete Debatte miteinander zu kommen. Wenn diese Bereitschaft nicht ist, zu sagen, wir wollen was Gemeinsames darüber schaffen, sondern wenn es nur um diese Pluralität ist doch toll, ist super, aber wenn wir sagen, wir wollen aber was Gemeinsames schaffen, was in den Dialog geht, müssen wir Menschen finden, die sagen, darauf habe ich auch Lust. Es hat beides, glaube ich, seine Berechtigung, nur in dem Festival ist uns das wichtig, dieser Austausch.
Ein Thema hat so durchgeschienen, das ich gerne noch mit euch besprechen möchte. Du hast gesagt, es ist so ein Festival der freien Szene, wir haben nicht viele Ressourcen. Es ist ein großes Festival, es geht über mehrere Tage, es hat mehrere Veranstaltungsorte, es machen viele unterschiedliche Leute mit. Das geht gar nicht ohne Ressourcen und auch nicht nur mit kleinen Ressourcen. Allerdings weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass die Förderlandschaft sich auch verändert hat in den letzten 5 Jahren. Der Bedarf ist viel größer geworden, als er noch vor 5 Jahren gewesen ist. Viel mehr Zuläufe auf nicht anwachsende Töpfe. Wie hat sich das für euch dargestellt?
Also sagen wir so, in diesem Jahr war es krass. Also jedes Jahr werden wir von der Stadt Hamburg, von der Kulturbehörde, da kriegen wir einen Teil des Geldes. Das bedeutet, in den letzten Jahren haben wir circa 2/3 noch dazu im Halt versucht zu akquirieren. Und das ist uns dieses Jahr einfach nicht gelungen. Ich kann mich noch erinnern, es war, glaube ich, so gegen Ende des letzten Jahres, wo wir plötzlich von einer Stiftung gehört bekommen haben, wir können euch nicht fördern, weil ihr bringt linksradikale Perspektiven auf das Festival und ihr seid wahrscheinlich linksradikal und Demokratiefeinde. Und deswegen können wir euch nicht fördern.
Wolltet ihr Geld aus Sachsen?
Nein, das war aus Hamburg. Das war aus Hamburg. Und das ist natürlich total verrückt, bei der individuellen Perspektive können wir ja noch gucken, wie es ist, aber als Festival wollen wir unbedingt diesen Moment der pluralen Demokratie. Und dann plötzlich aber zu hören, dass wir die Feinde der Demokratie sind, war schon ein komischer Moment. Aber summa summarum, zum Schluss kam einfach heraus, wir hatten einfach bis Juli diesen Jahres, wussten wir nicht, ob wir das Festival machen können, so in dieser Form, oder nicht massiv kleiner werden müssen. Wir sind dann letztendlich von der Stadt Hamburg gerettet worden, das muss man einfach sagen. Also da hat sich die Bürgerschaft für uns eingesetzt und die Kulturbehörde. Wie es nächstes Jahr aussieht, das wissen wir einfach nicht.
Also was mich daran auch interessiert ist, so Projektförderungen haben ja einen großen Haken. Wer sich in dem Feld bewegt, weiß, eigentlich muss man immer was Neues einbringen. Man muss immer irgendeinen innovativen Aspekt benennen können und bla bla bla. Also da alle das. Jetzt habt ihr ja unterstrichen, wie stark auch Kontinuitäten bei euch eine Rolle spielen. Das ist ja im Projektfördersinne nicht unbedingt etwas, was der Sache, also der Grundidee von Projekten so entspricht. Ne? Wie handelt ihr so etwas?
Ja, wie handeln wir das? Es ist eben nicht leicht. Also wir haben wirklich Glück, dass die Behörde für Kultur und Medien uns, wir haben eine jährliche Förderung. Es ist zwar keine Strukturförderung, es ist eine Projektförderung. Wir müssen jedes Jahr den Antrag stellen und jedes Jahr, aber wir haben relativ sicher jedes Jahr das Geld. Das ist ja schon mal
ein Grundstock.
Ein wahnsinnig guter Grundstock, genau. Und darüber hinaus ist genau, glaube ich, das Problem, dass wir in den letzten Jahren hatten wir Erfolg damit zu sagen, wir haben jedes Jahr das Festival, aber wir haben jedes Jahr ein anderes Thema und wir widmen uns auch außerhalb des Festivals. Wir hatten Netzwerkförderungen, wir hatten über den Fonds Soziokultur auch immer wieder so Förderprogramme, wo wir sozusagen junge KuratorInnen mit einbringen konnten und fördern konnten. Also mit solchen Projekten konnten wir in den letzten Jahren immer noch zusätzliche Gelder gewinnen. Das hat dieses Jahr überhaupt gar nicht geklappt. Und wir sind gerade dabei, auch nochmal ganz stark zu überlegen, wie können wir das verändern? Wie können wir ab nächstem Jahr auch nochmal ganz gezielt vielleicht Prozesse aus dem Festival rausholen und sagen, das ist jetzt ein eigenes Projekt? Aber die Frage ist dann ja wirklich, wie weit wollen wir da auch, also sowohl die Förderer als auch wir wissen ja, was das für ein Spiel ist. So, ne? Also wir sind da alle ja ganz klar, was da passiert. Wir müssen uns jetzt sozusagen Dinge ausdenken, damit wir das, was wir eigentlich eh tun, denen verkaufen können. Und da habe ich schon sehr viele Fragezeichen, wie das langfristig eigentlich aussehen soll, sodass wir eigentlich ganz stark dazu übergehen, jetzt auf Fördermitgliedschaften für unseren Verein zu akquirieren, zu sagen, finden wir nicht doch private SponsorInnen, die sagen, okay, wir können euch wenigstens mal eure Miete bezuschussen, damit wir nicht nebenher noch 10 andere Aufträge annehmen müssen, damit wir überhaupt die Vereinsräume finanzieren können. Weil das ist ja dann de facto das, was wir tun. Also wir haben nebenher noch ein Produktionsbüro, das Studio Marshmallow, und nehmen dann Aufträge an, damit wir das alles gegenfinanzieren können, was natürlich zu einer extrem krassen Belastung arbeitstechnisch führt. Und deswegen finde ich das einen sehr schwierigen Bereich, weil auf der einen Seite weiß ich, haben wir sozusagen Glück und gleichzeitig ist es ein total krasses Kämpfen von Monat zu Monat, wie kriegen wir das hin? Und jetzt ist der eine Weg natürlich zu sagen, okay, das Festival einfach massiv gekürzt und wir nehmen nur noch Aufträge an. Gleichzeitig sind wir aber ja davon überzeugt, dass das, was wir tun, ein total wichtiger Beitrag eben zu dem demokratischen Austausch ist. Und ich finde, da gibt es einen massiven Widerspruch in einer Rhetorik der Politik und in einer Förderpolitik, in einer tatsächlichen Förderpolitik. Und gerade auch die Kürzungen der Bundeskulturfonds in diesem Bereich ist wirklich ein massiver Schritt gegen eine Demokratisierung der Kulturlandschaft. Diese Möglichkeit, und da spreche ich jetzt gar nicht nur für Hamburg, da spreche ich explizit auch für Bundesländer, in denen es wenig Gelder für Kulturförderung gibt. Die Bundestöpfe haben den wenigen geförderten Projekten in ärmeren Regionen die Möglichkeit gegeben, das wenige Geld wenigstens zu verdoppeln. Und das auch gegen eine, teilweise sogar in den ersten Jahren, sogar auch gegen lokale, regionale Förderungen. Es konnte einfach so beantragt werden. Inzwischen muss man diese 50% mitbringen. Aber diese Entscheidung, diese Bundestöpfe zu kürzen, ist eine so Widerspruch zu der Aussage, wir müssen unsere multiperspektivische Demokratie stärken. Das kann ich einfach politisch überhaupt nicht verstehen.
Und es ist nicht nur die Bundeskulturtöpfe, also auch die Bundeszentrale für politische Bildung. Und man kann über die Goethe-Institute denken, was man möchte, auch da. Also die Frage ist so, das komplette Immunsystem eigentlich, also das zivilgesellschaftliche Immunsystem wird gerade strukturell geschwächt. In einer Zeit, wo die Rechte nicht nur erstarken, sondern einfach, also gestern kam ja im Thüringer Landtag schon der Begriff der Machtergreifung ja schon. Also das ist halt eine Frage, also das ist ja eine Absurdität, in der wir gerade ja stecken und mit der eine Zivilgesellschaft, dazu gehören wir ja als Festival dazu, umgehen müssen. Und das meiner Meinung nach jetzt als eine Kritik auch des Politischen so sourced das Politische, dieses Problem der Gesellschaft einfach aus.
Mhm. Und vielleicht noch auf eine Sache, die wir in der Pause kurz hatten. So, und das fördert natürlich total krass den Kampf gegeneinander. Und das finde ich total die Herausforderung für uns Kulturschaffende, jetzt in dieser Zeit zu sagen, deswegen finde ich zum Beispiel das, was, deswegen sage ich jetzt wieder die Kulturfonds, weil da sich schon so eine Art Solidarität gezeigt hat, dass viele gemeinsam da auch gegeneinander, füreinander widersprechen. Aber es gibt so viele Beispiele, wo wir jetzt eher anfangen, wieder mehr gegeneinander zu kämpfen. Und das finde ich, ist, da dürfen wir uns nicht so separieren lassen, weil es ist ein gemeinsames Problem. Und wir alle, die wir Kultur machen, auf den, sei es Radio, sei es Festival, sei es Musik, sei es Theater, wir alle wollen ja eigentlich das Gleiche. Und wie wir da Wege finden, gemeinsam uns nicht separieren zu lassen, sondern solidarische Finanzierungsideen zu entwickeln, das fände ich eine der großen Aufgaben für die nächsten Jahre.
Ja, und das ist eine große Herausforderung, weil das bedeutet nämlich, aus den knappen Ressourcen, die wir haben, ich sage jetzt mal wir, weil das Freie Radio hier genauso betrifft, wie du es schon gesagt hast, Nina, weil wir aus diesen knappen Ressourcen heraus dann auch noch über Strategien und Kampagnen nachdenken müssen, um auf politischer Ebene was zu bewegen, weil diese Töpfe sind politisch abhängig. Ne? Das sind parlamentarische Entscheidungen, Gremienentscheidungen, die man beeinflussen muss von unten. Das sind lange Wege und das sind auch lange Fristen, über die wir da reden, bevor sich da was ändert. Das heißt, auf dem Weg dahin sind vielleicht schon 18 Festivals nicht mehr existent. Und 10 Kulturgruppen haben sich überlegt, die machen doch lieber Tischtennis im Verein oder sowas. Ne? Also wir sitzen an einem sehr kurzen Hebel in diesem Spiel. So, und das, glaube ich, braucht ein sehr breites Bündnis und ein sehr breites Engagement, um aus dieser, schon allein sozusagen aus dieser Ausgangspositionsfalle rauszukommen. Also ich habe mich quasi jetzt mal inhaltlich eingemischt. Das ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Ich entschuldige mich in aller Form. Die fieseste Aufgabe für Menschen, die sich sowas Schönes ausgedacht haben, wie das Fluktoplasma-Festival ist, mal eben in kurzer Zeit zu sagen, was es sich lohnt anzusehen oder wo teilzunehmen. Zum Glück haben wir am Anfang schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich spiele so ein bisschen mit der Homepage rum, das ist schön. Was könnten ihr sagen, wo geht's wie los, dass wir so ein paar einladende Momente zumindest formulieren, ohne zu sagen, und das ist das Highlight, weil das gibt's sicherlich nicht.
Vielleicht fangen wir an. Es fängt ja immer am Anfang an. Und,
ja.
Und Tigris Punch, das ist ein Eröffnungskonzert inmitten einer Zeit queerfeindlicher, ich nenne es mal Bewegungen. Und das war für uns auch ein Statement. Also das ist, das dann als nächstes ist, es wird einen Fachtag geben. Und zwar die Frage, wie künstlerisch und kuratorisch arbeiten nach dem 7. Oktober. Und da arbeiten wir mit der Kreuzberg-Initiative gegen Antisemitismus zusammen. Da wird Karim Feridouni eine Rede halten und es wird Arbeitstische geben und Workshops zur Aufklärung zur antisemitischen Bildsprache. Einfach auch wissen, was, also wir wollten proaktiv auch mal was versuchen, und zwar nach der Documenta, also wurde gesagt, wir haben diese ganzen Sachen nicht gesehen. Also diese antisemitische Bildsprache haben wir nicht gesehen. Dann haben wir gesagt, okay, gut, dann wollen wir auch uns im Laufe der Jahre sind viele Sachen auch durchgerutscht. Seien wir doch ehrlich, und dann machen wir doch in diesem Festival jetzt einen Fachtag, zu sagen, wir wissen es einfach nicht. Und das ist auch das Antisemitische daran. Und dieser Vorwurf ist gerechtfertigt. Also müssen wir vielleicht Bildungsprogramme in dieses Festival mit hineingeben, als ein Statement sozusagen und als ein Beitrag zu dieser Diskussion. Ja, genau.
Aber um noch kurz zu ergänzen, eben Karim Feridouni wird einen Vortrag zu antimuslimischem Rassismus auch halten. Und es geht uns schon auch ganz konkret darum zu sagen, wir haben auch noch mal wahrscheinlich auch noch einen Vortrag zu der Frage, wie sprechen wir eigentlich über den Nahostkonflikt? Und also es geht uns schon um eine multiperspektivische Frage, wie können wir die verschiedenen Perspektiven sichtbar machen und den Schmerz auf allen Seiten Raum geben? Genau. Dann Konzerte, ganz viele Konzerte. Wir haben schon ein bisschen gehört. Kamel Soum wird auch noch ein Konzert am Freitagabend haben. Das ist auch noch eine schwarze Künstlerin aus Europa, sag ich mal, die uns bestimmt auch gut einheizt, sag ich mal. Wir haben Performances im Ernst-Deutsch-Theater, wir haben noch weitere Debatten, wir haben Workshops im Kolibri, wieder unsere Mese Hane im Kolibri.
Ja.
Es gibt nur eine Lösung für das Problem, in dem wir gerade stecken. Die Menschen sind aufgefordert, auf die Webseite des Festivals zu gehen, um sich dort zu informieren oder die schönen Flyer, die überall rumliegen könnten, zu finden. Aber auf jeden Fall fluktoplasma.com, Flukto mit C geschrieben, ist der Ort, an dem ihr alle Infos findet, auch aktualisiert. Denn es lebt ja immer noch weiter, wie wir schon von euch gehört haben. An dieser Stelle, weil die Zeit weggegangen ist. Danke, Dante Nguyen und Nina Reibrich fürs Hiersein. Viel Erfolg beim Fluktoplasma 2024 ab 24. Oktober bis 27. Oktober.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.